Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Infoabend gehen, vor allem in Kliniken. Denn vielleicht, ja, wenn du jetzt gerade schwanger bist, möchtest du einen Infoabend besuchen, möchtest du dich natürlich informieren, wo soll dein Baby geboren werden. Das ist übrigens auch möglich im Geburtshaus, also außerklinisch oder auch als Hausgeburt. Da gibt es auch Infoabende, nur mal so als kleine Seiteninformation sozusagen. Wir wollen uns heute hier in dieser Podcast-Folge dem Thema Klinikgeburt widmen und Infoabend an Kliniken. Auch wenn du außerklinisch planst, dein Baby zu bekommen, wäre es sinnvoll, die Klinik kennenzulernen, in die du verlegt werden würdest im Fall der Fälle, damit du da auch schon so ein bisschen ein Gefühl für hast und da keine Ängste entstehen. Ja, das wird eine umfangreiche Podcast-Folge, deswegen wird in den Shownotes auch alles so ein bisschen einmal stichwortartig für dich bereitstehen, dass du eine Liste für dich mitnehmen kannst. Welche Fragen sollte ich denn eigentlich stellen bei so einem Infoabend? Auf was sollte ich vielleicht achten? Also da gibt es so einiges, was mir da eingefallen ist. Und ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall viele gute Erkenntnisse und dass du dann gut gewappnet in den Infoabend gehst oder vielleicht sogar auch mehrere Infoabende besuchst. Wenn du Lust hast, dann folg mir gerne auch auf Instagram, denn es gibt jetzt im Dezember da einen Adventskalender, der total toll geworden ist. Also wir haben an den Adventssonntagen richtig tolle Sachen vorbereitet und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen und auch mitzumachen, weil ein paar Sachen verlost werden. Und du kannst auch gerne mitmachen beim WhatsApp-Adventskalender. Alle Infos findest du da auch in den Shownotes. Das Thema Infoabend ist wirklich ein großes Thema. Es gibt viel dazu zu sagen, viele Meinungen dazu, welche Fragen da angemessen sind und so weiter. Das jetzt hier ist eine Liste aus meiner Sicht, also wo ich das Gefühl habe, das würde mich interessieren, wenn ich jetzt schwanger wäre. Und ich würde vielleicht jetzt auch nicht jede Frage stellen, sondern schau doch vielleicht, welche Fragen für dich relevant sind. Also dass du dir eher so ein bisschen das rausnimmst, raussuchst, was du für dich spannend findest. Ich finde diese ganzen Fragen spannend, sonst hätte ich sie nicht gewählt. Genau, und würde jetzt einmal loslegen. Die allerersten Infos zum Infoabend findest du auf den Websites der Kliniken oder auch der Geburtshäuser oder des Geburtshauses bei dir in der Nähe. Also das, da kannst du dich auf jeden Fall schon mal informieren, kannst schon mal schauen, was da so angeboten ist, wie die Website gepflegt ist, ob dich das anspricht. Und da findest du schon das ein oder andere raus. Ich würde dir auch empfehlen, so ein bisschen schon nach Qualitätsberichten zu schauen. Da gibt es zum Beispiel beim gemeinsamen Bundesausschuss, verlinke ich dir auch in den Shownotes, Qualitätsberichte der Kliniken und da kannst du auf ein paar Zahlen ein bisschen achten, zum Beispiel wie groß die Kaiserschnittrate ist, die Bauchgeburtsrate, die kann nämlich zwischen 18% und 30% liegen ungefähr. Und das ist natürlich eine große Range. Und wenn du jetzt eine Klinik gefunden haben solltest, wo du sagst, oh, die ist ziemlich niedrig, liegt vielleicht so um die 20%, nicht 30%, dann würde ich auch unbedingt noch gucken, wie ist die Saugglockenrate und wie ist die Dammschnittrate. Weil wenn die nämlich dann riesig hoch sind, dann weißt du, dass vielleicht auf Kosten der Gesundheit der Frauen auch so ein bisschen dann die Kaiserschnittrate auch sinkt. Also wir wollen ja dann auch nicht ganz, ganz viele vaginal operative Geburten stattdessen haben. Und jetzt nenne ich dir mal so die Prozente, die ganz gut wären. Also Saugglockenrate wäre so um die 2% ideal, Dammschnittrate auch um die 2% und Saugglockenrate ist manchmal oder der Durchschnitt in Deutschland liegt schon bei 10% und Dammschnitt bei 20%. Also das sind so die Ranges. Ich schreibe es dir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Nochmal kurz, Kaiserschnitt zwischen 18 und 30. 30 wäre schon sehr hoch, 18 wäre super. Saugglocke zwischen 2 und 10, 2 niedrig, 10 hoch. Dammschnittrate zwischen 2 und 20%, 20 sehr hoch, wirklich sehr hoch. Da würde ich vorsichtig sein. 2% sehr niedrig. Genau. Und dann kannst du dir eben auch überlegen, was für ein Kliniklevel ist überhaupt für dich interessant. Ja, und in dem Fall, dass du gesund bist, dass alles gut ist mit dir und deinem Baby, kannst du auch gerne dir ein Geburtshaus anschauen. Ich würde das auf jeden Fall mal machen, auch wenn du eine Klinikgeburt eigentlich anstrebst, weil es gut sein kann, dass du im Laufe der Schwangerschaft und je mehr du dich mit dem Thema Geburt auseinandersetzt, was ja wahrscheinlich erst später der Fall sein wird, dass du mehr und mehr auch dir was Außerklinisches vorstellen kannst. Und je früher du dich in einem Geburtshaus anmeldest, desto größer ist deine Chance, dass du überhaupt da einen Platz findest. Andersrum geht es leichter. Also das heißt, wenn du merken solltest, ich möchte doch nicht in ein Geburtshaus, kannst du den Platz einfach wieder aufgeben, weil da gibt es in der Regel Wartelisten. Das heißt, es freut sich dann eine andere Familie über den Geburtshausplatz. Also du nimmst da niemandem einen Platz weg, sondern du könntest dann eben auch nochmal wechseln. Aber so rum würde ich es halt machen, weil andersrum geht es meistens nicht mehr. Sonst kommst du dann eben nur noch auf die Warteliste im Geburtshaus und bist vielleicht traurig, weil sich im Laufe der Schwangerschaft mehr und mehr ein Gefühl entwickelt haben könnte, dass du dich auch in einem Geburtshaus sehr wohl und beschützt fühlen könntest. Genau. Also deswegen besuch gerne die Klinik in deiner Nähe oder Kliniken in deiner Nähe, gern auch mehrere und auch gerne ein Geburtshaus. Und viele Kliniken bieten auch einen Online-Infoabend an. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, zunächst einmal zu machen, weil das total niedrigschwellig ist und wenig Aufwand für dich bedeutet. Du kannst auch mal gucken, ob die einen Instagram-Kanal haben und da schon mal die Klinik so ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen auf dein Bauchgefühl gucken. Was spricht dich da an? Also welche Klinik, welches Geburtshaus, was auch immer. Und wenn du vielleicht schon weißt, dass es zu Komplikationen kommen könnte, dass du vielleicht eine Vorerkrankung hast oder dein Kind eine Erkrankung hat, du vielleicht eine Neonatologie brauchst, also eine Kinderstation auch in der Klinik, also ein Level 1 Klinikum, dann fallen eben bestimmte andere Kliniken weg. Dann wäre es eben gut, wenn du absolut gut medizinisch betreut wärst mit allem, was man so braucht für alle Eventualitäten. Wenn du selbst gesund bist, ein gutes Gefühl für dich und die Geburt hast, dich fit fühlst, dein Kind einen gesunden Eindruck macht, dann brauchst du eigentlich keine Level 1 Klinik, dann kannst du auch eine kleinere Klinik nehmen, die jetzt nicht noch eine Neonatologie mit dran hat und so, weil je höher das Level ist, also bei einer Level 1 Klinik ist es so, dass man eben häufiger auch von Komplikationen ausgeht, also mehr, eine Freundin von mir sagt immer, die Pathobrille auf hat, also die Pathologiebrille und schon so immer sieht, welche Komplikationen vielleicht auf einen zukommen könnten oder so. Und es ist halt schön, wenn du, wenn du jetzt gar nicht so vorerkrankt bist, dann nicht gleich schon in so einem Setting bist, wo alle davon ausgehen, dass etwas sozusagen schief gehen kann. Bei einem Level 1 Klinikum darf die Kaiserschnittrate oder die vaginale operative Rate übrigens auch ein bisschen höher sein, weil da sind ja eben auch alle Fälle, die eben ein bisschen schwieriger sind. Also auch alle geplanten Kaiserschnitte zum Beispiel sind damit drin. Also das vielleicht auch noch bei den Prozenten, bei der Qualität noch mit beachten, wenn du dir das anschaust. Manchmal ist es sinnvoll, auch einen weiteren Weg in Anspruch zu nehmen. Vielleicht hast du auch die Podcast-Folge zum Geburtshaus dir angehört mit Marisa Fiege. Sie hat ja einen Geburtshof gegründet. Das heißt, man kann da tatsächlich Urlaub machen im Geburtszeitraum. Also diese ganzen, wie viele Wochen sind das jetzt? Muss ich mal nachrechnen. Ich glaube 5 Wochen. Ich glaube darüber hinaus noch. Ich glaube 6 Wochen macht man da immer mindestens Urlaub in diesem Geburtshof. Da sind natürlich die Plätze sehr, sehr eingeschränkt und vielleicht kommt so etwas für dich trotzdem in Frage, weil du vielleicht zum Beispiel deine Wohnung, in der du lebst, untervermieten kannst. In einer Stadt zum Beispiel ist das vielleicht möglich und hast vielleicht Lust, dann wirklich dir so eine große Auszeit zu gönnen. Das ist natürlich ja sehr, sehr rar gesät, da so einen Platz zu finden oder so einen Ort zu finden, wo so etwas möglich ist. Und du kannst einfach mal schauen, ob es irgendwo eine Klinik gibt oder ein Geburtshaus, ein Geburtsort, wo du dich richtig wohlfühlst und wo du dich vielleicht dort in der Nähe auch einmieten möchtest. Also wo du sagst, ich möchte eigentlich wirklich in diese Klinik, weil die so einen guten Ruf hat, weil die genau so ist, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und dann kannst du gucken, ob du da vielleicht eine Airbnb-Wohnung in der Nähe findest oder so und deine eigene Wohnung untervermietest. Vielleicht ist irgendwie so etwas für für dich möglich? Also nur einfach als Gedanke, ich weiß, es ist nicht für alle Familien denkbar und eher utopisch, dann ja, dann kannst du es einfach vergessen. Für manche kann das vielleicht nochmal so ein, ja, so ein Gedanke sein, der nochmal was Neues aufmacht. Also gerade wenn man zum Beispiel eine Besonderheit hat, wie zum Beispiel eine Beckenendlagengeburt, man möchte gerne eine vaginale Beckenendlagengeburt erleben und hat in der Nähe jetzt keine Klinik, die das unterstützen würde. Und man hätte aber die Möglichkeit, im Mutterschutz auch ein Stück weit sich rauszunehmen sozusagen und sich da irgendwo einzumieten, dann könnte das möglicherweise eine Lösung sein. Also nur, dass du es mal mitgehört hast sozusagen. Ja, und das allererste, worauf ich dann achten würde, wenn ich wirklich zu einem Infoabend gehen würde, wäre das Ambiente. Wie fühle ich mich an diesem Ort? Also wie fühlt sich das an, diese Klinik zu betreten? Soll das der Ort sein, wo mein Kind geboren wird? Wie fühlt es sich an, wenn ich in dem Raum bin, wo der Infoabend stattfindet? Wer ist da beim Infoabend? Sind das Hebammen? Sind das Ärztinnen, Ärzte? Was für einen Eindruck habe ich da? Achten die auf das, worauf ich auch achte? Also, und da wirklich zu gucken, was sagt mein Bauch an dieser Stelle? Weil oft der Bauch mehr mitkriegt als unser Verstand. Da haben wir ja unser ganzes Unbewusste sozusagen auch mit drin. Und das nimmt sehr, sehr viel, das Unbewusste nimmt sehr viel mehr wahr von dem, was drumherum so ist, als wir mit dem Verstand sozusagen ganz rational wahrnehmen können. Deswegen das Bauchgefühl auf jeden Fall ernst nehmen. Wenn du die Möglichkeit hast, den Kreissaal auch anzuschauen und die Räume, die dort sind, dann schau zum Beispiel mal darauf, also natürlich auch da ein bisschen aufs Ambiente, also ist es dort angenehm, kannst du dir vorstellen, dich dort zu entspannen, kannst du dich dort wohlfühlen, wie viele Wannen gibt es da, wie viele Entspannungswannen gibt es da, wie viele Wannen für eine Wassergeburt gibt es da, das könntest du dir auch anschauen und wo steht das Kreisbett, also das Bett ist ja in jedem Kreissaal oder in fast jedem Kreissaal, würde ich sagen, vorhanden. Wo steht das? Steht das sehr zentral? Also, dass wenn man reinkommt, man sofort quasi aufs Bett fällt oder ist es ein bisschen eher an der Seite, ein bisschen versteckter, wo du dich vielleicht möglicherweise auch ein bisschen wohler fühlen kannst? Sind da auch andere Sachen zu finden, wie zum Beispiel Seil, ein Seil, woran man sich so hängen kann? Solche Dinge, also sowas wie ein Tuch zum Beispiel, wo man sich so dranhängen kann oder ein Ball, ein Petsi-Ball, so diese Sachen, da kannst du auf jeden Fall drauf achten. Ja, und was du fragen kannst, ist, ob es zum Beispiel Erfahrungen mit Hypnose gibt, also ob das unterstützt wird an dieser Klinik. Das steht auch in der S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Hör dir die auch sehr, sehr gerne an. Und da kannst du schon so ein Gefühl dafür bekommen, ja, wird die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin hier umgesetzt oder nicht? Also gibt es sowas wie Akupunktur? Gibt es sowas wie Hypnose, dass das unterstützt wird? Darf man seine eigene Musik mitbringen? Kann man den Raum abdunkeln? Solche Dinge würde ich erfragen beim Infoabend. Und eine der wichtigsten Fragen, denke ich, ist, wie ist der Personalschlüssel? Also eine 1:1-Betreuung ist super, super selten machbar in Kliniken, aber gibt es vielleicht eine 1:2-Betreuung, also dass eine Hebamme auf 2 Geburten ungefähr fällt? Das würde ich auch abfragen und du kannst auch mal fragen, ob der Kreissaal häufiger mal geschlossen wird. Das klingt vielleicht jetzt erstmal als ein, ja, wie ein negativer Punkt. Aber ich habe da Dr. Lütje ganz aufmerksam zugehört. Der hat letztens auch etwas gesagt über Infoabend und er sagt, das ist eher ein positives Zeichen, wenn ein Kreissaal öfter mal gesperrt wird, weil das bedeutet, dass eben diese 1:2-Betreuung zum Beispiel oder eine 1:3, ne, oder eine 1:1 wäre natürlich optimal, dass diese Betreuung dann eben auch wirklich ernst genommen wird und auch gewährleistet wird. Also da gerne auch mal nachfragen. Fragen. Ein anderer spannender Punkt, finde ich, ist, wer legt denn eigentlich die PDA? Macht das der Anästhesist oder die Anästhesistin oder macht das vielleicht sogar auch eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe in dem Kreissaal? Denn dann geht es sehr viel schneller, dass eine PDA gelegt wird. Also wenn die GynäkologInnen das dort machen, dann wird sie schneller gelegt, als wenn man noch auf einen Anästhesisten oder eine Anästhesistin warten muss. Das, finde ich, ist ein spannender Punkt. Kein ausschlaggebendes Kriterium, würde ich sagen, aber doch spannend, wie schnell könnte ich sozusagen Unterstützung bekommen im Fall der Fälle, dass ich eine brauche. Auch ein spannender Punkt ist, wann wird denn eigentlich eingeleitet? Wird automatisch ab Woche 40 plus 3 zum Beispiel eingeleitet oder werden die vollen 42 Wochen der Frau, der Schwangerschaft, dem Baby auch gegeben? Wie sieht es da aus? Also wird schnell eingeleitet? Wie viele Einleitungen gibt es eigentlich? Wie hoch ist da die Quote? Je niedriger, desto besser. Also je vorsichtiger eingeleitet wird, je seltener eingeleitet wird, desto besser ist es. Ich persönlich finde auch spannend, wie oft wird routinemäßig interveniert, also wie oft wird eingegriffen in den Geburtsprozess. Gibt es zum Beispiel immer einen Zugang, einen venösen Zugang, wird der immer zu Beginn gelegt, bei jeder Frau, egal wie gesund sie ist und wie gesund das Kind ist, standardmäßig, oder darf man auch zum Beispiel den Wunsch äußern, man möchte keinen standardmäßigen Zugang, sondern nur im Fall der Fälle. Das finde ich ist ein interessanter Punkt. Ich kann verstehen, wenn es standardmäßigen Zugang gibt, gerade bei überfüllten Kreissälen, weil man dann vielleicht Sorge hat, dass man zu spät dann sonst den Zugang legt und dann vielleicht in der Hektik des Moments dann nicht mehr so gut die Vene trifft, sowas. Also ich kann das total nachvollziehen, wenn es nicht möglich ist, und ich finde es trotzdem einfach einen interessanten Punkt. Dazu gehört für mich auch, gibt es eine standardmäßige Gabe von Oxytocin bei der Plazentageburt, oder gibt es zum Beispiel standardmäßig auch Antibiose bei einem vorzeitigen Blasensprung oder bei Streptokokken, oder wird da auch geredet? Also wie sind, und wenn man diese Fragen stellt, wirst du dann feststellen, ob es so rigorose Antworten gibt oder ob es so ein Verständnis gibt für den Wunsch nach einer natürlichen Geburt ohne Eingriffe. Das finde ich halt ganz spannend, also eher zu gucken, wie wird denn darauf reagiert? Also eher so ablehnend oder eher so, ja, wir versuchen das, wir können das nicht immer garantieren, sowas in der Art ist dann schon wieder positiver. Was auch ein gutes Anzeichen sein kann, selbst wenn du jetzt keine Beckenendlagengeburt hast, also dein Kind in Kopflage liegt, oder wenn du zum Beispiel noch keinen Kaiserschnitt erlebt hast, wäre trotzdem spannend, danach zu fragen. Also wird eine natürliche Geburt auch angestrebt bei einer Beckenendlage, also wenn der Popo zuerst kommt, und wird eine natürliche Geburt auch angestrebt nach einem Kaiserschnitt, nach einer Bauchgeburt? Denn wenn das angestrebt wird und wenn es dafür auch Personal gibt, was das gut betreuen kann, dann heißt das, dass die Philosophie der Klinik in die Richtung geht, natürliche Geburten zu unterstützen, und das kann schon generell etwas aussagen über, wie diese tickt die Klinik, also wie so die, die Ansprüche sind und wie sehr einem die natürliche Geburt am Herzen liegt. Auch zum Christella-Handgriff würde ich Nachfragen stellen, also wird der routinemäßig angewendet oder nur bei Bedarf, und wie wird er angewendet? Der Christella-Handgriff ist ein Handgriff, der umstritten ist, da wird das Kind sozusagen runtergedrückt in Richtung Muttermund von außen. Also es wird dann nach dem Popo in den meisten Fällen dann ja gefühlt sozusagen am Bauch der Mama von außen, und dann wird sozusagen mitgeschoben, während der Welle, während der Kontraktion. Und da gibt es auch unterschiedliche Techniken, also sich da wirklich drauf zu stürzen, sage ich mal, das ist dann sehr, sehr negativ, das sollte auf keinen Fall passieren. Wenn man ganz vorsichtig mitschiebt, kann es auch positiv sein und wirklich unterstützend sein, sollte aber kein Griff sein, den man jetzt standardmäßig, routinemäßig anwendet. Da kann man eben auch fragen, eine offene Frage stellen, wie stehen Sie denn zum Christella-Handgriff? Wird es hier praktiziert? Wie wird das praktiziert? Erzählen Sie doch mal. Und dann einfach mal gucken, ob es da so eine Sensibilität für dieses Thema gibt. Ja, und das war es auch schon mit der Aufzählung, was während der Geburt wichtig wäre oder was ich während der Geburt wichtig finde. Man kann jetzt noch Fragen stellen zu der Zeit nach der Geburt. Das Bonding finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, also wirklich Haut-auf-Haut-Kontakt mit dem Baby zu haben, dass die Nabelschnur auspulsieren darf. Da kann man fragen, wie handhaben Sie das mit dem Bonding hier? Ist Ihnen das wichtig? Wie lange darf man bonden? Wie ist das mit der Nabelschnur? Darf die auspulsieren? Und dann wäre eben auch die Frage, wenn es zu Auffälligkeiten kommt, ob versucht wird, dass das Baby auf dem Bauch der Mutter, auf der Brust der Mutter untersucht wird. Also gibt es da irgendwie was Transportables, was rangebracht werden kann zur Mama, um das Kind zu untersuchen, sodass das Kind nicht von der Mutter getrennt wird. Das fände ich auch ein Punkt, der mir persönlich wichtig wäre. Wie sieht es aus auch mit einem Bonding nach einer Bauchgeburt, nach einem Kaiserschnitt? Gibt es da ein Bonding-Band? Also sowas gibt es in vielen Kliniken, dass man ein Band bekommt um die Brust und dann wird in dieses ganz breite Band das Baby reingestopft sozusagen nach der Geburt. Nicht reingestopft, natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Es wird hineingelegt und dann ist es ganz eng eben dran, weil die Mama die Arme vielleicht noch nicht zur Verfügung hat, um das Kind selber auch zu halten auf der Brust. Wird das Bonding denn gemacht oder wird das Baby erstmal rausgebracht nach dem Kaiserschnitt und untersucht oder wird es eben auch am Körper der Mama untersucht? Bei mir war es so, dass mir wichtig war, dass ich nach der Geburt nach Hause gehen kann. Meine zweite Geburt war ja eine Klinikgeburt, meine erste war eine Geburtshausgeburt und bei beiden Geburten bin ich nach der Geburt wenige Stunden später nach Hause gegangen. Das ist in der Regel so nach 4 Stunden ungefähr möglich. Man nennt das ambulante Geburt und da würde ich persönlich auch nachfragen, ist eine ambulante Geburt hier möglich? Das ist vielleicht auch etwas, was zeigen kann, wie die Philosophie eben der Klinik ist. Und wenn es dir wichtig ist oder eben auch für den Fall eines Eingriffs, also wie ein Kaiserschnitt, wo man vielleicht noch bleiben sollte in der Klinik, ist es da möglich, ein Familienzimmer zu beziehen, ein Familienbett vielleicht auch zu haben mit dem Partner oder deiner Partnerin zusammen, wenn dir das wichtig ist. Ja, und wenn du jetzt ein gutes Gefühl für diese Klinik hast und das Gefühl hast, ja, vielleicht möchte ich mich hier wirklich anmelden, dann kannst du auch noch fragen, wie viel Zeit wird sich denn für das Anmeldegespräch genommen? Denn da gibt es auch nochmal ein Gespräch, also wer führt es durch? Wird es von Ärztinnen durchgeführt oder von Hebammen? Und wie viel Zeit wird sich da genommen? In der Regel werden sich so etwa 20 Minuten genommen und wenn das so ist, dann bleibt eigentlich nur noch Zeit, abzuhaken. Also es werden dir Fragen gestellt, es wird ganz viel eingetragen und ja, du hast kaum Zeit, noch Fragen selber zu stellen. Besser ist es, wenn man mindestens eine halbe Stunde Zeit hat für das Anmeldegespräch, besser eine Dreiviertelstunde oder sogar eine Stunde, dass eben auch über deine Psyche vielleicht sich Informationen eingeholt werden, dass du deinen Geburtsplan zeigen kannst. Das ist übrigens auch eine Frage, die du gerne stellen kannst. Ist ein Geburtsplan hier willkommen an der Klinik? Und schau eben auch immer auf die Reaktionen. Wenn da positiv drauf reagiert wird, ist das schon mal ein wirklich gutes Zeichen. Es gibt sehr, sehr wenig Kliniken, die sich eine Stunde Zeit nehmen für ein Anmeldegespräch. Wenn das aber der Fall ist an der Klinik, die du da erwischt hast, die du dir anschaust, ist das auf jeden Fall schon mal richtig, richtig top. Und guck einfach, wie du dich generell fühlst. Also es ist selten, dass man eine Klinik findet, wo alles super ist und alles toll ist. Schau eher, ob du mit den Kompromissen umgehen könntest, ob du insgesamt ein angenehmes Gefühl hast, ob auf deine Fragen positiv eingegangen wurde, liebevoll eingegangen wurde oder es eher so zu so, ja, so stacheligen Antworten und kurzen, knappen Antworten. Wir haben jetzt auch keine Zeit mehr oder irgendwie sowas. Ja, da würde ich mich dann ein bisschen eher unwohl fühlen wahrscheinlich. Das waren jetzt ganz schön viele Infos in kurzer Zeit. Wie gesagt, du findest eine Liste in den Shownotes, wir haben dir da was zurechtgeschrieben, wo du einfach gucken kannst, was sind deine Fragen, die du wirklich stellen möchtest beim Infoabend und wie kannst du dich da gut informieren. Ich persönlich würde am meisten auf mein Bauchgefühl hören, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Ich würde auf die Atmosphäre achten. Ich würde gucken, wie liebevoll ich abgeholt werde, wie auf meine Fragen geantwortet wird und ja, wie sehr natürliche Geburten unterstützt werden. Ja, ob das überhaupt im Sinn der Klinik ist, natürliche Geburten zu unterstützen. Ja, und das war es schon mit der Podcast-Folge heute zum Thema Infoabend an einer Klinik. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Bitte denk gerne daran, dass wir im Dezember das Gewinnspiel haben als Adventskalender auf die friedliche Geburt bei Instagram. Also sei gerne mit dabei und melde dich auch gerne an beim WhatsApp-Adventskalender, wo du jeden Tag eine kleine Nachricht von mir bekommst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Adventszeit, alles Liebe. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn natürlich auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen deinen Freundinnen, Freunden. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, ich schicke dir eine ganz dicke Umarmung, wünsche dir alles Gute und bis bald. Deine Christine.